Herzlich willkommen zum Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zu unserem Podcast im August 2024. Hallo Herr Möhring.
Moin Frau Altmann.
Viele meinen, das politische Berlin sei längst im Sommerurlaub. Für zentrale Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wasserstoffmarktes gilt das ganz offensichtlich nicht. In der vergangenen Woche sind zwei wesentliche Impulse von der Bundesregierung vorgestellt worden. Die Ferngasnetzbetreiber haben den offiziellen Antrag für das Wasserstoffkernnetz bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Minister Habeck ordnet das so ein, dass die Wasserstoffautobahnen einen entscheidenden Schritt für die Wasserstoffinfrastruktur bedeuten. So werden Planungssicherheit für die Erzeuger von Wasserstoff, die Betreiber von Kraftwerken und Speichern und die Abnehmer von Wasserstoff geschaffen. Und es wurde von der Bundesregierung noch zusätzlich die Importstrategie für Wasserstoff verabschiedet. Herr Möhring, können die Wasserstoffakteure gut gelaunt in die Sommerpause gehen?
Also eins ist mal sicher, diejenigen, die mit diesen Themen befasst waren, werden alle mal beruhigt in die Sommerpause gehen, schon weil es erledigt ist. Aber gleichzeitig sind hier natürlich wichtige Schritte für den Hochlauf der Wasserstoffindustrie geschaffen worden. Also Chapeau. Vieles daran ist auch notwendig und im Grundsatz auch klug. Ja? Aber jetzt kommt's. Werden Sie nun den Hochlauf auch garantieren? Sicher nicht, meiner Ansicht nach. Und das behauptet eigentlich auch niemand, der mit der Sache näher betraut ist. Es bleiben eine Menge offene Fragen. Und da ja in Deutschland alles auch noch politisch durch den Wolf gedreht wird, also die Kritiker und Gegner haben sich ja auch längst in Stellung gebracht.
Und womit sollen wir anfangen? Kernnetz oder Importstrategie?
Für einen erfolgreichen Hochlauf der Wasserstoffindustrie wird am Ende alles integriert laufen müssen, mit gegenseitigen Abhängigkeiten. Ja? Also ohne Netz keine Versorgung mit Wasserstoff, ohne die Wasserstoffmoleküle und damit ohne sichere Importe wird das auch nicht gehen. Nur wenn beides vorhanden ist, kann Vertrauen der Akteure entstehen, dass Wasserstoff jederzeit und zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung steht.
Dann sollten wir vielleicht vorab kurz noch genereller anfangen. Was macht den Hochlauf von Wasserstoff denn überhaupt so schwierig? Alle wollen doch den Durchbruch von Wasserstoff, insbesondere als CO2-freien Nachfolger von Erdgas. Wasserstoff wird jetzt in den Markt gebracht. Ganz ähnlich wie vor 50 Jahren begonnen wurde, durch den Einsatz von Erdgas nach und nach Heizöl und Kohle zu ersetzen. Wie war es damals beim Erdgas? Gab es ein Gaskernnetz oder eine staatliche Importstrategie?
Ja, guter Ansatz. Also ich glaube in der Tat, dass sich jetzt bei Wasserstoff viele Fragen stellen, die auch bei der Entwicklung des Erdgasmarktes seinerzeit sehr relevant waren. Damit sind natürlich die Antworten noch längst nicht alle gleich. Die Startposition beim Erdgas war eine ganz andere als jetzt beim Wasserstoff.
Nämlich?
Naja, also Auslöser der Entwicklung in Nordwesteuropa war übrigens das jetzt stillgelegte riesige Groningen-Erdgasfeld in den Niederlanden Ende der 50er Jahre. Damals wurde das gefunden. Und da war schnell klar, dass hier ein Markt entwickelt werden könnte mit großen Potenzialen für heimische europäische Produktion, auch in Deutschland, insbesondere Norddeutschland. Mit einem Produkt, das umweltverträglicher als Heizöl und Kohle ist und bei den meisten Anwendungen, das ist jetzt wichtig, auch wirtschaftlicher. Und dann haben sich schnell Unternehmen auf den Weg gemacht, die Infrastruktur zu bauen und den Zugang zum Endkunden zu schaffen. Nicht? Und einige werden sich sicher an die wesentlichen Akteure von damals erinnern. Also Ruhrgas, BEB, die sind mit den Eigentümern ExxonMobil und Shell. Und nach der Wiedervereinigung natürlich auch die ostdeutsche VNG.
Stehen wir da nicht auch beim Wasserstoff? Viele große sowie kleinere Kunden, die Wasserstoff einsetzen wollen und schon bald verlässlich versorgt werden wollen?
Also ja und nein, muss man sagen. Ja, auch Erdgas hat mal bei Null angefangen und es mussten Leitungen und Speicher gebaut werden und die Moleküle mussten zum Endkunden gebracht werden, die wiederum neue Technik einbauen mussten. Das ist parallel. Aber da waren auch gewichtige Unterschiede. Beim Erdgas war die Verfügbarkeit und die realistischen Potenziale in dem Zusammenhang gut definiert über die jeweiligen Funde in Europa. Und noch wichtiger, es gab klare wirtschaftliche Anreize für die Verbraucher, den Umstieg auf Erdgas zu wagen. Erdgas konnte aufgrund der Produktionskosten grundsätzlich wirtschaftlicher als die Alternativenergie angeboten werden, insbesondere im Heizungsmarkt, aber auch in vielen industriellen Anwendungen.
Und beim Wasserstoff ist das nicht so?
Zurzeit jedenfalls nicht, wenn man es mit Erdgas vergleicht. Ja, also machen wir uns nichts vor. Wir sind am Beginn einer technischen Entwicklung, also ist das auch nicht ganz ungewöhnlich. Die Produktion von Wasserstoff, insbesondere klimaneutral bzw. grün, ist heute mit hohen Kosten verbunden. Aber auch blauer Wasserstoff aus Erdgas ist teuer. Ja? Das mag sich bessern, aber es gibt keineswegs Gewissheit. Und es gibt auch bislang keine Verlässlichkeit bezüglich des Umfangs der Wasserstoffproduktion, also der Verfügbarkeit insgesamt. Das sind viele offene Fragen, die für die Marktakteure zu erheblichen Unsicherheiten führen.
Aber ist denn der Vergleich mit Erdgaspreisen fair? Wir wollen doch gerade raus aus dem Erdgas. Abgesehen davon ist ja auch der Einsatz von Erdgas immer teurer, schon wegen der steigenden CO2-Preise.
Das ist ein sehr guter Punkt. Schauen wir uns das mal konkret an. Also nehmen wir die Stahlindustrie, die hochgradig interessiert ist an der Dekarbonisierung ihrer Produktion mit Wasserstoff. Technisch ist das machbar, verbunden mit hohen Anfangsinvestitionen in die neue Technologie. Die sind es aber nicht allein. Stahlerzeugung ist energieintensiv und sie muss wettbewerbsfähig sein mit Stahl vom Weltmarkt. Und da hat es grüner Stahl zunächst preislich sehr schwer, um es mal vorsichtig auszudrücken. Kurzum, um Stahl international wettbewerbsfähig zu halten, muss Staat unterstützen. Das war seinerzeit beim Erdgas anders. Die Umstellung auf Erdgas ermöglichte weiterhin eine wirtschaftliche Produktion durch Industrieunternehmen. Sonst hätten sie nicht umgestellt. Diese Erkenntnis hat schnell dazu geführt, dass entlang der Wertschöpfungskette damals investiert wurde.
Und was bedeutet das für den entstehenden Wasserstoffmarkt?
Das bedeutet, dass der Hochlauf der Wasserstoffindustrie ohne staatliche Unterstützung so nicht funktionieren wird. Erst recht nicht in der Geschwindigkeit, in der er erfolgen soll. Der Markt alleine wird das schlicht nicht richten können. Und das haben mittlerweile eigentlich alle relevanten Akteure, Politik wie betroffene Industrien, auch verstanden. Das ist auch gar nicht zu kritisieren. Aber es gibt natürlich auch da finanzielle Machbarkeitsgrenzen.
Sie haben gesagt, dass der Aufbau der Gasindustrie im Wesentlichen durch die Gasproduzenten oder die mit Produzenten verbundene Ruhrgas erfolgte, die auch die Infrastruktur gebaut haben. Dieses integrierte Modell, dass jemand einen Großteil der Wertschöpfungskette bedient, ist ja heute schon regulatorisch so gar nicht mehr machbar. Denn wir haben ja separate Transport- und Speicherunternehmen. Aber könnte man das nicht so oder so ähnlich auch beim Wasserstoff erwägen?
Also für mich ganz klar keine sinnvolle, denkbare Option. Ja. Das passt nicht mehr in die Zeit. Es löst auch nicht das zentrale Problem des Wasserstoffhochlaufs, nämlich die fehlende Wettbewerbsfähigkeit. Wenn Wasserstoff zu Kosten hergestellt werden könnte, die zum Beispiel die Stahlerzeugung heute wettbewerbsfähig hielte, dann wäre doch längst hier in Goldgräbermanier werden da Projekte auf den Weg gebracht worden. Ja. Und das Wasserstoffkernnetz wäre auch wirtschaftlich ein Selbstgänger. Aber so ist es leider nicht. Wasserstoff muss sich langsam durchsetzen, hoffentlich langfristig so, dass die Akteure ohne staatliche Unterstützung Wasserstoff einsetzen können. Sicher ist auch das nicht. Und diese Situation kreiert das riesige Regulierungsbedürfnis, auch bezüglich finanzieller Unterstützung.
Also halten Sie es für richtig, wenn jetzt Staat ein Wasserstoffkernnetz auf den Weg bringt, dass, wie geschehen, auch eine deutliche finanzielle Unterstützung für die Transportnetzbetreiber vorsieht?
Klare Antwort, ja. Und nicht, weil ich nicht lieber eine Entwicklung über funktionierende Märkte hätte, sondern weil es aus den genannten Gründen sonst kein Wasserstoffkernnetz gäbe. Ja, es ist zum einen richtig, die wesentliche Infrastruktur, also die großen Pipelines und Speicher zu bauen und nicht zu warten. Sonst wartet da schlicht der eine auf den anderen. Henne-Ei-Problem, wie es so schön heißt. Das sehe ich vollständig wie Minister Habeck. Und das ist ein ganz zentrales Signal auch zur Ernsthaftigkeit, übrigens nicht nur im nationalen Kontext, auch international. Deutschland will und braucht Wasserstoff, viel Wasserstoff, insbesondere auch aus internationalen Quellen. Stichwort Importstrategie machen wir sicher gleich noch. Zum Konzept der finanziellen Unterstützung aber vielleicht noch. Es handelt sich um privatwirtschaftliche Investitionen für rund 10.000 Kilometer Leitungen, die über die Netzentgelte verdient werden müssen. Das ist der Grundsatz. Der Bund übernimmt hier das Auslastungsrisiko, insbesondere in der frühen Phase über ein sogenanntes Amortisationskonto. Ich will es gar nicht so kompliziert machen. Dieses Konto ermöglicht gewissermaßen eine Zwischenfinanzierung für die Investoren. Und später soll das dann bei höherer Auslastung wieder ausgeglichen werden.
Und was heißt das konkret?
Heißt konkret, soweit die Leitungen zu Beginn nicht ausgelastet sind, wird das nicht von den wenigen Wasserstoffkunden über dann horrende Entgelte getragen, sondern Staat schießt Geld hinzu, das er idealerweise später zurückbekommt. So bleiben die Tarife unten. Und sollte sich der Markt wie erhofft entwickeln und die Leitungen ausgelastet sein, soll bzw. muss sich das System insgesamt selbst tragen. Für mich sind diese Eckpunkte sehr gut nachvollziehbar und das überzeugt mich auch. Und ich hoffe, dass das Regelwerk auch rechtlich so wasserdicht gestrickt wird, dass die Investoren auch langfristig auf die staatliche Unterstützung vertrauen können.
Warum betonen Sie das so?
Machen wir uns doch nichts vor. Es wird Jahre, viele Jahre dauern, bis das Wasserstoffnetz eine annähernd volle Auslastung ähnlich wie heute in der Gasindustrie hat. Wasserstoff als klimaneutraler Energieträger hat hohes Potenzial, aber es wird nicht den großen Siegeszug wie beim iPhone geben. Ja? Beim Wasserstoff wird es mühsamer. Das liegt an den Herausforderungen rund um die Wettbewerbsfähigkeit und die Verfügbarkeit. Das hatten wir ja gerade. Und dieses Risiko kann man nicht den Infrastrukturbetreibern aufdrücken. Da ist Staat und damit letztlich der Steuerzahler dran.
Und wenn der Hochlauf insgesamt fehlschlägt und Wasserstoff sich nicht entwickelt, dann sitzen wir Steuerzahler auf Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich?
Ich will hier jetzt nicht politisch antworten und sagen, das kann oder darf nicht passieren. Ich sehe aber ein vollständiges Scheitern, ehrlich gesagt, auch nicht als realistisches Risiko. Die Frage nach der Auslastung insgesamt ist aber natürlich schon berechtigt. Also da committet sich jetzt der Staat und wird hoffentlich für Rahmenbedingungen sorgen, die eine angemessene Auslastung der Infrastruktur ermöglicht, gerade auch auf die lange Sicht. Aber am Rande erwähnt, ja, die jetzt vorliegende Regelung sieht vor, dass knapp ein Viertel der offenen Kosten bei den Investoren hängen bleiben wird, wenn es langfristig bis 2055 nicht klappt. Das ist sehr schmerzhaft für die Investoren und wird die Wirtschaftlichkeit dieser Projekte erheblich treffen. Und das muss man natürlich von Anfang an einkalkulieren. Und schauen wir mal, ob all die Wasserstoffleitungen dann auch letztlich gebaut werden.
Ein anderer Punkt. Es gab Kritik, dass dieses Netz viel zu groß dimensioniert sei. Der Wasserstoffbedarf sei viel geringer. Von anderer Seite war zu hören, dass die Wasserstoffspeicher bei der Ermittlung der notwendigen Kapazitäten auch mitgedacht werden müssten.
Ja, also was die Wasserstoffspeicher angeht, ich glaube, es ist jetzt durchgedrungen, dass Netze und Speicher integriert gedacht werden müssen. Ja, sie sorgen insgesamt für Versorgungssicherheit. Zur Größe des Netzes. Hier sind jetzt die wirklich besten verfügbaren Informationen zur langfristigen Entwicklung des Wasserstoffmarktes herangezogen worden. Also insofern ist das eine sehr konsistente Planung. Die Kritik, die ist häufig auch weniger kostengetrieben, denn die Kosten steigen nicht annähernd im selben Maße, wie die Kapazität zunimmt. Hier bringen sich meiner Ansicht nach Akteure in Stellung, die eigentlich den Einsatz von Wasserstoff insgesamt so klein halten wollen, wie es geht. Stichwort Wasserstoff als Champagner der Energiewende. Ja, der dann nur in wenigen Ausnahmen zur Anwendung kommen solle. Dieses Thema um eine möglichst weitgehende Elektrifizierung, also Stichwort All Electric World, das Thema bekommen wir offenbar nicht beerdigt. Ganz ehrlich, und auch das ist der Wert der Festlegungen zum Kernnetz, lasst uns endlich loslegen.
Ich habe noch einen anderen Punkt. Ein gewichtiger Teil des Wasserstoffkernnetzes soll aus umgewidmeten bestehenden Erdgasleitungen kreiert werden. Aus Ihrer Sicht eine gute Idee oder geht das zulasten der Erdgasindustrie?
Für mich ein hervorragender Ansatz. Der langfristige Ausstieg aus der Erdgasnutzung ist gesetzt. Im Übergang rechtzeitig Kapazitäten aus dem engmaschigen Erdgasnetz für Wasserstoff zur Verfügung zu stellen, ist eine hervorragende Maßnahme. Ebenso wie es ja allein sinnvoll ist, dass die Ferngasnetzbetreiber neben dem Erdgasnetz auch für das Wasserstoffnetz verantwortlich sind. Auch das wurde mal politisch in Frage gestellt und zum Glück ist das abgeräumt. So nutzen wir den Wert von Know-how und Assets mehrfach und reduzieren dadurch die Kosten. Also ich bin mir sicher, dass die Unternehmen in Kooperation mit der Bundesnetzagentur auch denkbare Engpässe beim Erdgas im Übergang antizipieren werden. Gleiche gilt auch für Speicher, die auf Wasserstoff umgerüstet werden.
Das klingt ja schon fast euphorisch, Herr Möhring. Ich fasse also zusammen. Das Kernnetz kommt auf den Weg mit regulatorischen Randbedingungen, die vernünftig sind, aber den Steuerzahler zur Kasse bitten. Staat geht hier finanziell ins Risiko, indem er den Hochlauf unterstützt. Was muss zusätzlich noch geschehen, damit der Hochlauf erfolgreich gelingt? Wir wollen ja noch die Importstrategie besprechen.
Das Kernnetz ist ein ganz zentraler Meilenstein, aber auch nur einer unter mehreren. Das hat auch die Regierung sehr deutlich gemacht, ja. Und darauf zahlt jetzt auch die Importstrategie ein. Beim Erdgas war das damals vergleichsweise einfach. Es gab Produzenten, die das Erdgas zu wettbewerbsfähigen Preisen in den Markt bringen wollten und Importeure und Verbraucher, die es abnehmen wollten. Beim Wasserstoff wird es schwieriger. Woher kommt er? In welchen Mengen steht er zur Verfügung? Zu welchen preislichen Bedingungen können wir ihn bekommen? Die Bundesregierung geht davon aus, dass bis zu 70% des Wasserstoffs importiert werden müssen, auch langfristig.
Und wie soll das funktionieren?
Naja, also einmal ist das nicht ganz so neu für unsere Energieversorgung. Beim Erdgas beziehen wir rund 95% aus Importen, beim Erdöl sind es sogar 98%. Der Unterschied ist, das sind Märkte im eingeschwungenen Zustand mit globalen Verfügbarkeiten. Und selbst da würde ich mir wünschen, dass Deutschland sich genauer mit einer Importstrategie für Erdgas befasst.
Lassen Sie uns doch mal wieder mit Erdgas beginnen. Können wir da etwas mitnehmen für die Wasserstoffimportstrategie? Was hat denn Deutschland für eine Erdgasimportstrategie?
Historisch kann ich mich ehrlich gesagt nicht an eine ausdrückliche Erdgasimportstrategie irgendeiner Bundesregierung erinnern, aber politisch war nicht nur die gewichtige Rolle von Erdgas als wesentlicher Energieträger in Deutschland immer klar, sondern auch, dass die zu importierenden Mengen aus traditionellen Lieferländern kamen und dann zu Marktbedingungen in Deutschland landeten. Neben der geringer werdenden heimischen Produktion, versteht sich natürlich. Das funktionierte, bis Russland in 2022 mit dem Krieg gegen die Ukraine auch die Gasversorgung aus den Angeln gehoben hat. Und seither haben wir eine neue, massiv auf LNG ausgerichtete Beschaffungsstrategie. Ist das im Detail konkret niedergeschrieben? Nein. Kann man daraus etwas lernen? Sicherlich mit Bezug auf Russland und Abhängigkeiten von Einzelstaaten. Stichwort Diversifizierung von Lieferanten. Aber die großen Probleme beim Wasserstoff liegen woanders.
Nämlich?
Der Wasserstoffmarkt, gerade auch für klimaneutralen Wasserstoff, ist in einem embryonalen Stadium. Ja. Es gibt im Kern keine relevanten verfügbaren Kapazitäten, weder für Wasserstoff noch für Transport oder Speicher. Es gibt doch kein Marktdesign, das für Verkäufer oder Käufer Klarheit gibt, wie sich die kommerziellen Vereinbarungen gestalten lassen. Und das jetzt mal wirklich nur reine Bestandsaufnahme. Ja, gar keine Kritik, aber die Antworten, die müssen wir entwickeln. Und nach Handelsmärkten zu rufen, das wird allein nicht reichen.
Was erwarten Sie dann von einer Importstrategie der Bundesregierung?
Sie muss aufzeigen, wo wir im Wasserstoffmarkt hinwollen, und zwar entlang der Wertschöpfungskette, und welche wesentlichen Schritte nötig sind auf dem Weg zu dem definierten Ziel. Insbesondere muss die Strategie die erkannten Problemfelder und die Herausforderungen adressieren.
Können Sie das bitte konkret machen?
Ja, konkret meine ich damit, dass Perspektiven aufgezeigt werden, wie ein umschriebener Zielmarkt für Wasserstoff bedient werden kann, der mit mehreren 100 Terawattstunden aus heutiger Sicht riesig ist. Und dazu gehören nicht nur die physischen Gegebenheiten, also woher soll der Wasserstoff kommen und welche Infrastruktur brauchen wir. Dazu gehört insbesondere jedenfalls eine grundsätzliche Beschreibung, wie sich die Marktbedingungen entwickeln, idealerweise hin zu einem Zielmarktdesign, Marktdesignstrategie, wenn Sie so wollen.
Und? Hat die Bundesregierung geliefert?
Teilweise. Sie hat mit der Wasserstoffimportstrategie wichtige Eckpfeiler eingeschlagen. Größe des Marktes mit definierten Zielmengen, Entschlossenheit, die Infrastruktur aufzubauen, finanzielle Instrumente sind adressiert. Das ist gut. Richtig ist auch die Beschreibung, dass es physisch nicht allein um Wasserstoff geht, sondern auch um andere Träger wie zum Beispiel Ammoniak oder Methanol und welche Bedeutung diese haben können. Gleiches gilt für die Relevanz von Emissionszertifikaten. Auch das ist zu adressieren und sendet wichtige politische Signale. Aber letztlich brauchen wir auch Klarheit darüber, wie sich Märkte entwickeln. Es geht nicht nur um das Verteilen von Molekülen, so liest man das meistens. Es geht doch um die Gestaltung eines international wirkenden Wasserstoffmarktes.
Bevor wir auf Märkte kommen, die Regierung hat darauf hingewiesen, dass wir auch Low-Carbon-Wasserstoff aus Erdgas benötigen, um den Hochlauf zu beschleunigen. Also zum Beispiel blauer Wasserstoff. Dafür gab es einige Kritik. Stichwort Fossil und Klimaschutz. Wie sehen Sie das?
Ganz ehrlich, ich finde diesen Teil der Debatte mittlerweile echt ermüdend. Und ich bin mir sicher, dass es auch der Bundesregierung so geht. Es ist doch völlig klar, dass ein ernsthafter Hochlauf der Wasserstoffindustrie allein mit grünem Wasserstoff nicht gelingen kann und auch nicht gelingen wird. Und sich hinzustellen, dass blauer Wasserstoff aber nicht gut genug sei, geht an den Marktnotwendigkeiten eines Hochlaufs schlicht vorbei. Ohne blauen Wasserstoff wird der Hochlauf dieser Industrie nicht gelingen, mengenmäßig nicht, preislich nicht. Dann stehen wir schlicht mit leeren Händen da. Und ich bin erschrocken, dass diese Themen immer noch zu Kontroversen führen.
Und warum ist das so, glauben Sie?
Na, einmal gibt es da die rituellen Klimakämpfe. Stichwort, jede Lösung muss auf erneuerbarem Strom beruhen, sonst lehnen wir sie ab. Ja? Daneben sehe ich dann auch die Sorge, dass weniger staatliche Mittel für Elektrolyseure möglicherweise zur Verfügung stehen könnten. Aus deren Sicht erstmal nachvollziehbar. Aber dazu sage ich, auch aus der Perspektive der Regierung dann, sorgt einfach für eine von allen getragene Wasserstoffstrategie, die alle Themen miteinander verheiratet. Das geht aber in Deutschland offenbar erst, wenn zur Kenntnis genommen wird, dass wir ohne das Nebeneinander von Grün und Blau scheitern werden. Unsere europäischen Nachbarn machen sich auf die Suche nach der wirksamsten und pragmatischsten Lösung. Die haben unsere Probleme nicht oder nicht mehr und die sind dann eben auch entsprechend weiter.
Das ist sehr klar, Herr Möhring. Zurück zur Strategie. Was fehlt Ihnen? Vielleicht können Sie das ja mal aus Perspektive der Wasserstoffnutzer erläutern.
Spannender Ansatzpunkt. Nehmen wir das große Stahlwerk oder andere energieintensive Industrie, die auf Wasserstoff umstellen möchte. Die sind zu Recht mit staatlichen Mitteln dazu gebracht worden, die neue Technologie zu investieren. Sonst ist das unwirtschaftlich. Aber reicht das? Eben nicht. Sie brauchen auch wettbewerbsfähigen Wasserstoff und sie brauchen Liefersicherheit. Sonst können sie international nicht bestehen oder bleiben langfristig auf staatliche Alimentation angewiesen. Und Letzteres kann es ja wohl auch nicht sein. Also gewissermaßen Bürgergeld für Industrieunternehmen. Also das wird nun sicher nicht klappen.
Und was heißt das für die Stahlwerke?
Sie brauchen zum einen Gewissheit, dass der gekaufte Wasserstoff versorgungssicher zur Verfügung steht. Und sie brauchen Preise, mit denen sie leben können. Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Nun macht die Regierung die Preise nicht, aber sie muss sich Gedanken machen, wie die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Marktakteure aussehen.
Hilft die Importstrategie da weiter?
Ich habe den Eindruck, zu Fragen der Versorgungssicherheit sind viele Überlegungen da. Infrastruktur, ja, also genügend Leitungen. Noch in diesem Jahr wird eine Wasserstoffspeicherstrategie kommen. Das geht alles in eine richtige Richtung, meiner Ansicht nach. Wo ich nicht überzeugt bin, ist die Frage, wie langfristig die großen Mengen eingekauft werden können und wie die Preisbildung und Marktdesign aussehen.
Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Was soll denn die Regierung noch machen? Dort sitzen doch nicht die Industrie- und Marktexperten. Da muss doch auch die Industrie selbst kommen, oder?
Da bin ich grundsätzlich mal bei Ihnen. Es geht aber auch nicht darum, immer nur einfach nur nach Staat zu rufen. Aber was ich mir hier wünschen würde, ist die Feststellung, dass wir ein Marktdesign entwickeln müssen, das den diversen Interessen der Akteure Rechnung trägt entlang der Wertschöpfungskette. Und dazu gehört dann die Erkenntnis, dass man nicht einfach nach liquiden Märkten rufen kann und dann wartet, dass sie sich zeitnah einstellen. Ja, beim Erdgas hat das Jahrzehnte gedauert. Das lässt sich beschleunigen, aber liquide Commodity-Märkte erfordern mehr als ein Interesse an seiner Existenz.
Vielleicht ganz kurz, was macht denn einen liquiden Markt aus?
Liquide Handelsmärkte zeichnen sich durch eine Vielzahl von Akteuren auf der Lieferanten- und Verbraucherseite aus, die problemlos und sicher Zugriff auf ein Massengut, also in diesem Fall die Commodity Wasserstoff und die dazugehörige Infrastruktur haben. Was die Infrastruktur, also Leitungen und Speicher, sind wir meiner Ansicht nach sehr gut unterwegs. Aber eine breit aufgestellte Angebots- und Nachfrageseite mit vielen Playern, das wird dauern, ja? Und bis es soweit ist, wird das große Stahlwerk darauf pochen und pochen müssen, dass es von einem zuverlässigen großen Lieferanten langfristig Wasserstoff einkaufen kann, der ihn wettbewerbsfähig hält. Also ähnlich wie es bei der Gaswirtschaft über Jahre der Fall war. Beim Wasserstoff wird das ohne staatliche Eingriffe aktuell kaum möglich sein, insbesondere bei den Preisrisiken. Denn wo sind die großen Wasserstoffimporteure, die ihm mit solchen Produkten langfristig helfen können?
Herr Möhring, Preisbildung macht mich neugierig. Wie kann das aussehen?
Wasserstoff darf letztlich nicht teurer sein als die Konkurrenzenergie. Das ist heute Erdgas. Ja? Das ist kostenmäßig aktuell nicht zu erreichen, also muss Staat unterstützen. Ja? Aber mittelfristig kann und meiner Ansicht nach sollte das darauf hinauslaufen, dass sich eine Preisbildung etabliert, in der Wasserstoff zu Preisen verkauft wird, die sich an den Erdgaspreisen orientieren. Und natürlich auch unter Berücksichtigung von CO2-Preisen. Also in Kürze, Wasserstoff wird verkauft mit einer sogenannten Gaspreisindexierung. Also die Preise verändern sich rauf und runter, je nachdem, wie die Gaspreise sich entwickeln, inklusive dann der CO2-Preise. Und das wird dann die Marktindexierung für Wasserstoff, solange es keinen liquiden Markt gibt. Und die große Frage ist dann natürlich, ob die Exporteure diese Preisrisikoverteilung mitgehen können oder wollen.
Kann die Regierung das verordnen? Was würden Sie von ihr jetzt erwarten?
Also ich glaube nicht, dass man das so tief regulieren kann. Aber die Regierung kann deutlich machen, dass sie die Herausforderung verstanden hat und willens ist, den Rahmen für eine solche Marktphase zu schaffen. Da zu Beginn auch die Wasserstoffmoleküle zu subventionieren sind, kann man solche Preisbildungsmechanismen mit einbauen. Also Fragen zum Marktdesign werden in der Importstrategie leider gar nicht adressiert. Auch nicht, wie Deutschland als dauerhaft großer Importeur langfristig einen preisdämpfenden Wettbewerb der Wasserstofflieferanten erzeugen und Abhängigkeiten vermeiden kann. Ja? Dazu brauchen wir Antworten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, nur die Uhr tickt. Und aktuell gilt, die jetzt veröffentlichte Importstrategie setzt eigentlich keine neuen Anreize, sich langfristig für Wasserstoff zu committen. Weder auf der Export- noch auf der Import- noch auf der Verbraucherseite.
Also mit Blick auf die Regierung viel gewollt, aber wenig gekonnt?
Wichtig wäre die Erkenntnis, dass die aktuelle Importstrategie ein wichtiger Meilenstein ist, aber sie ist nicht der große Wurf. Die zentrale Frage von Marktdesign und Hochlauf muss mit Hochdruck bearbeitet werden, auch im internationalen Kontext und mit internationalen Partnern. Wir haben in Deutschland sehr kompetente Importeure auf der Erdgasseite, große Verbraucher und bald auch relevante Wasserstoffproduzenten, die diese Fragen meiner Ansicht nach gemeinsam mit der Regierung angehen können.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Möhring. Wir stehen beim Wasserstoff nicht mehr am Anfang, aber wir sind keinesfalls auf der Zielgeraden. Die Entwicklung des Erdgasmarktes ist vielleicht keine Blaupause, aber sie gibt wichtige Anregungen für den Wasserstoffmarkt. Komplex, teuer und mit vielen losen Enden, auch für staatliches Eingreifen. Das nehme ich heute mit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie dabei waren. Hören Sie gerne wieder rein und empfehlen Sie das Energieupdate weiter. Bis zum nächsten Mal, wie immer, am ersten Donnerstag im Monat.